Willkommen zurück bei Worlds of the Future, Folge 10 mit Florian wieder und mir, Max.
Hallo, hallo. Freue mich wieder dabei zu sein.
So, das ist hoffentlich, wenn alles funktioniert hat, die erste Folge mit Intro- und Outro-Musik, ausgesucht von einer der Zuhörerinnen und mir, beziehungsweise generiert
Echt?
von
Ist es ein
KI.
Stück? Es generiert?
Ja.
Von KI, ja,
Wäre
perfekt.
noch lieber gewesen, wenn es von dir komponiert gewesen wäre. Aber
Ja, können wir da so eine Special-Folge machen. Aber es ist auch tatsächlich
ja.
jetzt die erste Folge heute mit einer KI als Gast, denn ich bin tatsächlich hier nur eine KI. Nee, also das kommt später erst, das in ein paar Jahren.
Irgendwann. Ja, wir haben ein paar Announcements, die kamen. Die Folge ist jetzt auch relativ aktuell. Wir nehmen gerade am Montag auf und ihr hört die schon am nächsten Freitag. Also nur 4 Tage. Wir hatten einmal die AMD Keynote oder Präsentation von deren neuen Server-Hardware. Also in erster Linie Konkurrenzprodukte zu Nvidia, AI-Chips und dergleichen.
Das wird
Ich
auch
muss
Zeit.
sagen, hardwaretechnisch sehr beeindruckend, sehr energieeffizient, großer Speicher, große Brandbreiten, also schon sehr gute
Brandbeiten.
Hardware.
Ja, würdest du sagen, mit den Werbeslides, die die da präsentiert haben, ist es schon wirklich Konkurrenz zu Nvidia, die jetzt ja ein bisschen Vorsprung haben, was so Entwicklung in dem Bereich angeht, oder steigen die so AMD gewohnt, wie man es die letzten Jahre aus der CPU oder nee, Grafikkartenbereich kennen, eher so unten ein bei dem, weiß ich nicht, bei den Lower-Budget-Sachen?
Also, ich glaube, ich habe in den letzten Folgen schon mal darüber gesprochen, dass Nvidia natürlich einen Softwarevorteil hat, weil KI-Anwendungen werden häufig mit so Frameworks entwickelt, wie zum Beispiel PyTorch oder TensorFlow. Und die bauen auf den CUDA-Cores von Nvidia und waren lange ausschließlich dafür optimiert. Und bei AMD fehlt halt diese Treiberschicht zwischen den Frameworks und der Hardware, die das schnell und effizient macht und die es erlaubt, die Modelle, die trainiert wurden, schnell auf AMD-Hardware laufen zu lassen oder zu trainieren. Aber die haben auf der Keynote auch Partner von PyTorch und Hugging Face vorgestellt, die angekündigt haben, dass sie Software für AMD optimieren wollen. Und wenn AMD es schafft, sich da einen relevanten Marktanteil von Nvidia zu schnappen, dann haben die sehr viel Potenzial.
Es ist also ein Optimierungsproblem, dass alle Leute für Nvidia programmiert haben, weil die halt Marktführer waren.
Genau, die waren Marktführer, hatten als erstes die entsprechenden Cores für AI und so, waren einfach damals die besseren Karten. Also, dass AMD gute
Ja.
Grafikkarten produziert, ist ja noch nicht so lange her.
Und aber die haben wahrscheinlich auch Patentrecht auf so Sachen wie die CUDA-Cores. Das ist ja nur eine Architektur, ne? Aber Nvidia, AMD könnte jetzt nicht hingehen und sagen, ja, wir packen jetzt auch CUDA-Cores in unsere Geräte rein.
Nee.
Ja,
Auf der
okay,
anderen
das
Seite,
stimmt.
AMD zum Beispiel hat sehr viele ihrer Treiber Open Source. Also wenn du einen Linux-Nutzer fragst, der wird immer AMD bevorzugen, weil
Ja.
die AMD-Treiber sind Open Source und können von jedem installiert werden. Nvidia-Treiber sind Closed Source.
Ja, verstehe.
Hat beides Vor- und Nachteile.
Ja.
Dann gab es ein anderes Announcement von OpenAI, ein Update zu deren API. Also API ist die Schnittstelle, wo man ChatGPT von denen nutzen kann als Entwickler in den eigenen Produkten. Und das meiste hatte ich erwartet. Zum Beispiel wurden das Embedding-Modell und ChatGPT 4 günstiger. Nee, GPT 3.5 wurde günstiger, also nochmal günstiger. Das hatte ich erwartet. Das ist einfach Optimierungen, mehr Hardware und dann können die mit der Zeit einfach Preise verringern. Dann kann man jetzt die Plugins, also Function Calling, über die API verwenden. Wir hatten ja mal darüber gesprochen, dass ChatGPT 4 die Plugins nutzen kann, also zum Beispiel Wolfram Alpha nutzen kann, um Berechnungen durchzuführen.
Ja.
Und das ging bisher nur ja, bei ChatGPT. Aber jetzt bieten die das auch über die API an, also andere Entwickler können das jetzt auch einbauen und
Heißt du,
ChatGPT mit Anwendungen verknüpfen.
das heißt, du darfst jetzt als Entwickler deine Sachen da zur Verfügung stellen, oder wie muss ich das verstehen? Also du könntest jetzt, wenn du sagst, die können das einfach so da einbauen.
Also angenommen, du baust jetzt deinen eigenen Chatbot.
Ja.
dann konntest du bisher einfach nur
ChatGPT
einen Text hinschicken und dann kriegst du die Textantwort zurück.
Ja.
Aber jetzt kannst du auch Sachen machen, wie, hier, ich habe hier eine Taschenrechner-App.
Und ich möchte das der Wolfram Alpha verwenden, ne?
Genau.
Ja.
Und dann kannst du das auch ähnlich wie GPT-4, das kann in dem ChatGPT-Browser-Fenster, also auf deren offiziellen Produkt mit Plugins, kannst du das jetzt auch selber entwickeln.
Ja, okay, verstehe. Ja, das ist natürlich ein guter Schritt in die Consumer-Richtung.
Und das nächste, was kam, und damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, ein neues Modell, beziehungsweise GPT-4 und 3.5 wurden beide geupdatet, um besser dieses Function Calling zu unterstützen. Aber es gibt eine neue Version von 3.5 mit einem 16.000 Token Window. Und damit hatte ich nicht gerechnet.
16.000 Token, hast du ganz kurz so einen Vergleichswert, was das in so, weiß nicht, also sind 16.000 Buchstaben im besten Fall, ne? Nee,
im schlechtesten Fall. Also im besten Fall sind es 16.000 Wörter, aber ein bisschen weniger. Also so ein kleines GitHub-Repository oder ein Research-Paper oder sowas.
Ja, das ist. Ich weiß nämlich zum Beispiel, ich sollte mal eine Hausarbeit über 30.000 Zeichen schreiben. Das war dann so eine 10, 11, 12 Seiten Hausarbeit, glaube ich. Und dann sind wir bei der Hälfte da. Du hast schon dann so gut vollgepackte 6 Word-Seiten ungefähr, wenn das in Buchstaben tokenisiert wird.
Ja, so ein kurzes Paper.
Ah,
oder
schon
so ein
geil.
Paar Code-Dokumente. So eine schöne Website, ein HTML-Dokument, ein CSS-Dokument, noch ein JavaScript-Dokument.
Schön, schön. Merkt man das denn, wenn man das irgendwie verwendet, oder hast du damit schon mal was gemacht, dass du da Sachen eingefügt hast und ans Limit gestoßen bist, der früheren, wie viel Token es auch immer waren?
Ich habe die API nicht so viel genutzt. Ich habe ein bisschen rumgetestet und experimentiert, aber nicht so, dass ich ans Limit gestoßen wäre. Und in ChatGPT merkst du gar nicht, ob du ans Token-Limit stößt oder nicht. Also nicht, wenn du, außer du achtest aktiv darauf. Das heißt, wenn du anfängst, Text einzugeben und dann Fragen stellst zu alten Nachrichten, wirst du es irgendwann merken.
Ach so, stimmt, weil der gesamte Nachrichtenverlauf wird ja auch immer noch mitgeschickt als Token, ne?
Genau, das ist das Kontext.
Ach, das heißt, deswegen sind die Dinger auch immer loster geworden, je länger eine längere Unterhaltung ging, weil der einfach immer mehr Tokens draufgingen, um einfach den alten Gesprächsverlauf nochmal vor Augen zu halten.
An der Performance sollte das nichts ändern.
Naja, wegen Halluzinationen. Also gesagt, inhaltlich ist es immer weniger geworden, oder?
Nee, das ändert nichts. Du merkst den Unterschied nur, wenn irgendwann der Kontext voll ist und er hinten Sachen abschneidet, dann kann er sich nicht mehr an die alten Sachen erinnern.
Es hat aber nichts mit dem Halluzinieren zu tun, was man manchmal gesehen hat.
Ah, okay. Das ist ein ganz anderes Problem.
Aber dann die Frage, warum ist das denn, also warum hat denn beispielsweise Microsoft, die ja da sehr prominent mit ihrem Bing Assistant, der da komplett abgedreht ist am Anfang, ins Rampenlicht gekommen sind, dagegen etwas unternommen, indem die Nachrichten oder die Chatlänge auf erst 10 Nachrichten und jetzt langsam hochgehend dann auf 20 begrenzt haben?
Ich glaube, mittlerweile sind es 30, aber es hat drei Hauptgründe. Einmal, je mehr Nachrichten du im Kontext hast, die müssen alle durchs Modell laufen. Das heißt, je länger der Kontext wird, desto teurer ist die Operation. Das heißt, lange Gespräche sind einfach sehr kostenaufwendig und ja, computerintensiv. Das heißt, das wollte man am Anfang vermeiden, gerade weil damals noch nicht so viel Hardware da war. Mhm. Zweitens, kann es natürlich passieren, wenn du mit Bing jetzt über, sagen wir, du schickst irgendeine Liste von Zutaten rein und fragst ihn dann lange in mehreren Steps, was kann ich damit kochen, was kann ich damit kochen, kann ich da vielleicht noch was ändern, und dass du dann irgendwann in die Gefahr läufst, dass hinten die Zutaten, die du geschrieben hast, aus dem Kontextfenster fallen und er dann anfängt, Unsinn zu schreiben. Gerade als die Leute damals noch nicht genau wussten, wie das Ganze funktioniert und was neu war, wollte man sowas auch verhindern.
Ja, okay, verstehe.
Das sind so die Hauptgründe. Und das Dritte ist natürlich, wenn du ganz viele Nachrichten hast, hast du natürlich mehr Zeit, das Modell in einen bestimmten Zustand zu bringen, um so Sachen zu produzieren, die nicht so nett sind für Bing, die Bing vielleicht nicht so in die Außenwelt schicken will. dann kannst du das Model über mehrere Nachrichten davon überzeugen, dass es irgendwie rechtsradikal ist oder sonst was.
Man muss die Leute nur genug anquatschen, dann, also die KI-Leute, dann werden die schon rechtsradikal.
Es soll ja immer noch eine Suchmaschine sein und kein Gesprächspartner.
Ja, das stimmt. Also zurück zu den aktuellen Themen. Kurzer Ausflug jetzt hier.
Genau. Es gibt von Meta ein neues Open-Source-Model. Das habe ich auch genutzt, um das Intro und das Outro zu machen für den Podcast jetzt. MusicGen. Das ist recht ähnlich zu Googles, wie hieß Googles Model?
Music LM,
oder? Mhm. Ja. Ist auch ähnlich gut. Das könnt ihr ja dann selber jetzt bewerten am Anfang, Ende der Folge. Der Prompt war auch nur Podcast, Intro und Outro. Und dann haben wir uns was ausgesucht. Aber ich fand's schon ganz gut.
Ich bin mal gespannt, weil ich hab's ja lustigerweise noch nicht gehört. Also ich sitze ja hier in der Aufnahme und ich habe das Ding auch nicht gehört. Das muss ich mir danach mal, wenn es auf Spotify ankommt, anhören.
Ja. Da gab's ein anderes Model für generative KI für Sprache, also die aus Text Sprache generieren kann, einfach Text-to-Speech, aber auch Sprache als Input bekommen kann und dann zum Beispiel deine Stimme in einer anderen Sprache erklingen lassen kann oder deine Stimme kopieren kann für irgendwas anderes oder auch einfach Hintergrundgeräusche entfernen kann. Also sehr vielseitig von Meta. Das ist allerdings nicht Open Source mit der Begründung, dass es zu gefährlich ist.
Ja, ist verständlich, ja. Jetzt musst du die Musik-KI, dieses Music-Gen, allerdings nur dazu bringen, sozusagen Akustik-Solostimme als Musik zu produzieren, ja. Und dann kommst du wahrscheinlich aufs Gleiche raus.
Ich habe Vocals noch nicht getestet, aber ich erwarte nicht, dass es verständlichen Text erzeugen kann. Das würde mich sehr wundern. Mhm. Ja, es kommen richtig viele neue Sachen. Und das bringt mich zum anderen Punkt, was ich ansprechen wollte. Ich glaube, wir haben aktuell ein richtig großes Problem, weil bisher hattest du ja immer den Lebenszyklus von so Entwicklungen, dass die Forschung an etwas Neuem arbeitet und das wird dann irgendwann produktreif und dann nehmen sich Firmen das, entwickeln Produkte daraus, verbessern die und dann werden die über mehrere Generationen optimiert, bis irgendwann was Neues aus der Forschung kommt. So wie, so sagen wir, Solarplatten. Ja. Die Theorie dafür wird im Labor entwickelt und dann wird das in der Industrie günstiger gemacht, zur Marktreife gebracht, Fabriken werden aufgebaut und so weiter. Jetzt haben wir bei KI das Problem, dass wir langsam an einem Punkt sind, wo die Forschung so schnell ist, dass die Produkte nicht schnell genug entwickelt werden können.
Also, dass sie nicht zur Marktreife gelangen, sondern einfach sozusagen rausgehauen werden.
Genau, nehmen wir Beispiel GPT-4. Als GPT-4 rauskam, haben ja ganz viele Leute angefangen, Produkte damit zu entwickeln. Und einige Wochenendprojekte waren schnell fertig, aber das waren halt Wochenendprojekte und keine fertigen, ausgefeilten Produkte.
Ja.
Die einzigen, die es geschafft haben, ein Produkt anzukündigen, was etwas größer ist, ist Microsoft, aber nur, weil die 6 Monate vorher schon Zugriff auf GPT-4 hatten. Und jetzt haben Projekte wie AutoGPT oder LangChain und dergleichen sehr viel Zeit investiert, um Dinge zu entwickeln, wie schaffen wir es, längeren Kontext zu laden, wie komprimieren wir die Daten, um die in den Kontext zu bekommen, oder wie schaffen wir es, dass ChatGPT gezielt Funktionen verwenden kann, erlauben wir Websuchen und so weiter. Und jetzt durch das Update von OpenAI ist diese ganze Entwicklungszeit überflüssig geworden. Und das sehe ich in letzter Zeit richtig oft, dass Leute an etwas arbeiten, an Produkten, die kurz darauf überflüssig werden durch neue Entwicklungen.
Es ist aber ja auch irgendwie eine Neuerung, dass Produkte irgendwie so stark basierend auf einem anderen Produkt entwickelt werden. Also ich bin nicht so ganz in der Technikwelt drin gewesen von Softwareentwicklung der letzten. Aber die wird aber gerade hier irgendjemand abgeschlachtet, da kann er sein. Von der Softwareentwicklung der letzten Jahre, aber dass man Produkte, also Software, so essentiell auf einer anderen Software, nämlich hier jetzt der künstlichen Intelligenz, der GPT-4, entwickelt, ist doch in der Vergangenheit nicht so stark vorgekommen. Oder du hast es immer auf irgendwelchen Frameworks, sowas wie Java oder so, entwickelt, die du benutzt hast. Konntest nicht sozusagen in der Entwicklung überholt werden, weil du etwas versuchst, an einem Produkt rumzuschrauben, von dem klar ist, dass die Firma, die das Produkt eigentlich herstellt, dann sowieso machen wird. So, das kommt mir also komisch vor.
Das stimmt nicht ganz. Also zum Beispiel selbst AI ist ja nichts Neues. Zum Beispiel Gesichtserkennung. Ich rede jetzt nicht von Personen identifizieren, sondern einfach nur in einem Bild ein Gesicht finden.
Ja.
Das gibt es schon sehr, sehr lange. Und das wird zum Beispiel in Digitalkameras verwendet, um den Fokus zu setzen. Da hat man immer das kleine Kästchen über das Gesicht.
Ja.
So, da hast du auch ein AI-Model, worauf andere Produkte, wie zum Beispiel der Autofokus in der Kamera basieren.
Ja,
aber das ist weniger problematisch, weil das ist eine Technik, die entwickelt sich langsam oder hat sich über lange Zeit langsam entwickelt und die kannst du einfach austauschen im Hintergrund.
Nee, aber ich meine aber jetzt,
entwickeln wir, ja.
Ich meine jetzt aber, wenn du dir vorstellst, da hat jetzt eine Firma eine Software entwickelt, die gut Gesichter erkennen kann und jetzt gehe ich als Unternehmen hin und sage, wir nehmen uns jetzt diese Basis und versuchen irgendwie dann noch Performance rauszuschaffen, um noch besser Gesichter zu erkennen in einem Bild. Und dann habe ich quasi ein Produkt, was dazu da sein soll, um irgendwie, weiß ich nicht, verschiedene Gesichts- oder sagen wir, wir bauen darauf auf, indem wir Gesichtsausdrücke unterscheiden können. Und dann baue ich halt genau darauf aufgehend, was jetzt diese Firma A erstellt hat, mein Produkt, ich bin Firma B, die nimmt das genau das Gleiche und geht in die Richtung, also der Gesichtserkennung einfach noch einen Schritt weiter. Wir können jetzt detaillierter irgendwie Gesichter erkennen und unterscheiden, was die, weiß ich nicht, für Ausdrücke haben. Wo aber dann eigentlich klar ist, dass die Firma A, die Gesichtserkennung entwickelt hat, sicherlich nicht damit jetzt ihre Firma schließen wird, sondern irgendwann selber auf die Idee kommen wird, sowas einzubauen und dann, weiß ich nicht, jetzt in dem Beispiel 2 Wochen später das als Update rausbringt und mein Produkt im Prinzip hinfällig ist. Ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast mit, wie kriegen wir den Kontext-Window größer von GPT-4 und dann ist ja klar, dass irgendwie OpenAI irgendwann mal sowas machen wird. So, das ist, meine ich halt, mit so stark drauf aufbauend auf dem gleichen Produktkategorie.
Ja, das ist meine Sorge. Um in deinem Beispiel zu bleiben, angenommen, die eine Firma investiert jetzt ganz viel Geld, um aus diesem Gesichtserkennungsmodell irgendwie noch rauszuholen, dass es erkennen kann, ob die Person lächelt oder nicht. Hm. Und sie schaffen irgendwie, dass ihre Kamera das lokal laufen lassen kann, optimieren Hardware, investieren ganz viel Geld, um das irgendwie möglich zu machen. Und danach kommt die ursprüngliche Firma einfach raus und sagt, ja, wir haben jetzt ein neues Modell, das kann automatisch erkennen, ob die Person lächelt oder nicht und das läuft auf jeden Toaster. Yeah. So, jetzt ist das ganze Geld, was die eine Firma in die Forschung und Entwicklung reingesteckt hat, das ganze Geld verschwendet und alle anderen Konkurrenzfirmen können einfach das neue Modell nutzen, ohne das Geld investiert haben zu müssen. Und das ist ein bisschen meine Sorge, dass Leute jetzt weniger motiviert sind, selbst zu investieren und zu forschen und zu optimieren oder Produkte zu entwickeln, aus Angst, dass sie Geld verschwenden, was ihre Konkurrenz nicht verschwendet, für Produkte, die sowieso bald, ja, obsolet sind.
Aber musst du dir mal die Frage stellen, wie sehr das überhaupt mitfühlenswürdig ist, wenn eine Firma, also das ist ja jetzt kein Geheimnis, dass OpenAI irgendwann mal Kontext-Windows von jetzt KI A oder KI B größer machen wird. Und dann muss ich sagen, finde ich schon als Geschäftsmodell total dumm, hinzugehen zu sagen, ja, unsere Firma versucht jetzt genau das, wo eigentlich schon klar ist, dass es passieren wird. Und wir versuchen jetzt rauszusqueezen, was geht. Weil also so wie ich das immer mitbekomme, ist ja gerade so dieser Hype um KI medial ziemlich groß, weil es einfach was Neues ist, weil geguckt wird, was können diese Dinger machen. Und es einfach noch nicht so etabliert ist wie andere Sachen. Und deswegen Firmen versuchen einfach schnell Geld zu machen, indem die einfach irgendetwas mit KI machen. Also wir bauen KI da und da ein, wir bauen hier, wir haben einen Weg gefunden, damit ihr mit KI mehr Informationen reinkriegt, einfach um Geld zu machen. Aber ich glaube nicht, dass das so schlimm ist, wenn diese Firmen dann auf die Schnauze fallen, weil im Endeffekt sind das dann so Hype-Chaser-Firmen, die irgendwie versuchen, noch irgendwie easy Cash zu machen.
Ja, ich glaube sogar, dass gerade die Firmen damit sogar kurz erfolgreich sein werden. Also die ganzen Produkte wie Chat with your PDF oder so, die jetzt Wochenende, da gibt es ganz viele Seiten, wo du PDFs hochladen kannst und dann kannst du fragen, hast PDF-Stellen und dergleichen. So, geil. Das ist schnell programmiert und da gibt's auch ganz viele von, aber so wirklich aufwendige Sachen, wie Microsoft das entwickelt hat, dass du wirklich das tief in deine Software integrierst oder das soll jetzt auch in Windows kommen. Ich glaube, außer Microsoft, die vorher Zugang zu den Models haben, kann ich mir vorstellen, dass andere Firmen da nicht so viel Erfolg mit haben werden. Einfach, wenn ich mir vorstelle, du bist jetzt Slack oder Discord haben angekündigt, dass sie das integrieren wollen.
Ja.
Angenommen, du arbeitest jetzt daran. Und dann kommt irgendwann GPT-5 und GPT-5 ist super smart und übernimmt einfach die gesamte Rechnersteuerung für dich und kann Maus und Tastatur steuern und Slack und Discord auch so für dich bedienen.
Ja.
Also kurzfristig habe ich schon das Gefühl, dass Firmen gerade bereit sind, viel Geld in KI zu stecken, weil es so ein Hype-Thema ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir langfristig nicht nur bei KI, sondern in vielen Bereichen zu dem Punkt kommen, wo die Entwicklung so schnell ist, dass Produkte und Produktentwicklung nicht mehr hinterherkommen. Wo während du Produkt A entwickelst, die Entwicklung schon so, die Forschung so viel weiter ist, dass du eigentlich wieder von vorne anfangen kannst.
Ich würde sagen, kommt drauf an, wie man das entwickelt. Also wenn ich jetzt Microsoft wäre und das in meine ganzen Office-Programme einbaue, dann will ich ja nicht ChatGPT hardcoden da rein, sondern ich will ja dann so, das Ding so dynamisch da einbauen, dass halt wenn GPT von 4 jetzt auf 5 sozusagen OpenAI ihren Fokus verlegt und GPT 5 rauskommt, dass ich dann mir auch diese Rechenleistung, im Prinzip ist es ja auch immer nur Rechenleistung, die da, also ja, Rechenpower, die wir uns da angucken, wie menschlich kann irgendetwas gerechnet werden, einbauen kann in meine Chatprogramme einfach nahtlos sozusagen übertrage. Also ob das jetzt, ob jetzt meine Frage, die ich in meine Excel-Tabelle eingebe, kannst du mir die 10 ertragreichsten Monate meiner Excel-Tabelle raussuchen, ob die jetzt bei GPT 4 oder 5 ankommt, ist ja jetzt kein großer Unterschied. Und genauso würde ich dann sagen, bei Slack oder Discord, die haben halt, also wenn du schlau bist, dann programmierst du halt deine Apps jetzt so, dass die gut mit KI kommunizieren können und dann ist es egal, was da für eine KI hintersteckt, also so aus meinem Laienverständnis, aber ich kann mir vorstellen, dass das softwareseitig dann nochmal was anderes ist.
Nee, das kann man schon so machen, wie du das sagst, dass du einfach die Modelle austauschst. Ich frage mich nur dann halt, ob die Integration irgendwann dann überhaupt noch nötig ist. Also brauchst du eine Integration von GPT 4 oder 5 in PowerPoint, wenn GPT 5 ganze PowerPoint-Präsentationen einfach so ausspuckt?
Ja, das stimmt, ja. Also es wär, im Prinzip ist dann das Produkt PowerPoint oder die App PowerPoint ist einfach nur noch das User-Interface zu ChatGPT 5. Dann. Aber das würde ja auch Sinn, also das würde noch einigermaßen Sinn ergeben, wenn man dann sagt, gut, du würdest halt mit GPT 5 könntest du halt als Chat-Window kommunizieren oder interagieren und du kannst aber auch in die App PowerPoint reingehen, wo du im Prinzip auch nur mit dem interagierst und dann aber noch basierend darauf, dass was du dir ausspuckt, selber irgendwie Sachen machen kannst oder das, weiß ich nicht, ne, genauer auf den Anwendungsfall, den du jetzt vor Augen hast, Sachen zuschneiden kannst. Aber ja, ich meine, darauf wird es ja sowieso hinauslaufen, egal was jetzt passiert, es wird ja sowieso darauf hinauslaufen, wenn wir dem Trend jetzt folgen, dass die KIs irgendwann im Prinzip alles echt gut und schnell und hoffentlich dann auch ressourcensparender als jetzt machen können.
Ja. Apropos, in der digitalen Welt ja, für die physikalische Welt brauchen wir ja Roboter. Und ich weiß nicht, wie viel du mitbekommen hast, aber es werden ja in letzter Zeit sehr viele menschenähnliche Roboter angekündigt.
So Boston Dynamics kennt man natürlich, ne?
Genau, Boston Dynamics mit, oh, wie heißt der?
Spark?
Atlas, glaube ich.
Atlas.
Ja. Spark ist der kleine Vierbeinige.
Ja. Atlas ist der so Backflips gemacht hat in diesem Promotion-Video.
Genau.
Ne?
Ja, das Video haben bestimmt viele gesehen. Das ist ein Beispiel für einen der Roboter. Wobei, die arbeiten schon sehr lange daran, aber es gibt ja auch viele Firmen, die jetzt
Tesla zum Beispiel.
Tesla hat neu angekündigt. Oh, es gab noch irgendeine andere Firma, ich habe den Namen vergessen. Es gab einige Firmen, die sehr ähnliche Maschinen wie Teslas komischen Roboter angekündigt haben.
Das war wirklich ein sehr, sehr skurriles Event, muss man sagen.
Ja. Ich weiß noch nicht ganz, was ich von menschenähnlichen Robotern halten soll.
Es ist, ergibt halt, also ich habe da mal mir mal Gedanken drüber gemacht in der Diskussion mit jemandem und mein Gesprächspartner sagte, dann ist ja total dumm, Roboter so zu designen wie Menschen, weil wir Menschen sind ja total scheiße in dem, was wir machen. Wir sind im Prinzip so allround-mäßig am Start, aber wir können weder am schnellsten laufen oder am schnellsten fortbewegen, dafür sind Reifen halt am besten. Wir können weder am stärksten heben, weil dafür sind andere, weiß ich nicht, Joints, andere Gelenke irgendwie viel besser und so weiter. Und da habe ich aber immer entgegnet, ja, aber das Problem ist, dass wir als Menschen uns über Jahrzehnte oder Jahrhunderte eine Welt geschaffen haben, die auf uns Menschen ausgerichtet sind, sei es jetzt Treppen oder sei es Türklingeln oder irgendwas, dass es dann Sinn ergibt, jetzt in der Phase, wo wir halt plötzlich Maschinen in unsere Welt reinbringen, dass man die auch so designt wie Menschen, damit die auch im Prinzip smooth mit unserer Welt interagieren können.
Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Normalerweise willst du immer optimierte Roboter für spezielle Aufgaben und menschenähnliche Roboter willst du dann, wenn du möglichst schnell Menschen ersetzen möchtest.
Ja.
Also wenn du einen menschenähnlichen Roboter hast, musst du deine Fabrik nicht umbauen, sondern du kannst einfach Menschen ersetzen.
Ja.
Ich glaube aber noch nicht, dass wir dieses Jahr oder auch erste Hälfte nächstes Jahr da viel von sehen werden. Ich glaube, es ist noch ein bisschen früh. Ist, ne? Ja, erstens ist Hardwareentwicklung sehr langsam und zweitens, auch wenn Language Models und dergleichen sehr beeindruckend sind, einen intelligenten Roboter zu bauen, dem du Befehle geben kannst und der führt dann zuverlässig Aufgaben aus, so wie man sich das von einem Mensch vorstellt, ist ein sehr, sehr hartes Problem.
Der spielt sehr viel mit rein. Der muss seinen Roboterkörper perfekt kontrollieren können, der muss die Umgebung perfekt einschätzen können, den Kontext, in dem er sich befindet, und der muss in diesen Kontext und in seinen Körper die Aufgabe, die ihm gestellt wird, auch noch sinnvoll integrieren können.
Ja, also viele Videos, die man ja von Spark, dem kleinen vierbeinigen Roboter auf YouTube oder dergleichen sieht, da wirkt er immer sehr autonom, weil er tanzt oder irgendeine lustige Rolle macht oder so.
Aber das ist vorprogrammiert, ne?
Man muss sehr, sehr viel vorprogrammieren. Also kann bestimmte Dinge mittlerweile automatisch, zum Beispiel durch eine Halle gehen und Schilder lesen oder eine Tür öffnen, aber du musst immer noch sehr viele Routinen programmieren und einstellen. Es ist nicht so, dass du einfach dem Roboter sagst, hier, das sind deine Aufgaben für heute, let's go.
Ja, nicht umsonst wird das Ding ja in vielen Use Cases, die ich jetzt gesehen habe, ob das jetzt in Minenräumung oder in Tschernobyl in dem Atomkraftwerk, haben die das, glaube ich, auch irgendwie mal gepreviewt, dass das Ding da reingegangen ist. Nicht umsonst wird das in diesen Use Cases eigentlich immer als ferngesteuertes Vehikel genutzt, was irgendwie sehr, sehr gut auf unebenem Terrain sich vorbewegen kann. Also nichts anderes in dem Use Case als ein schönes, ferngesteuertes Auto. Nur ohne Reifen.
Ich nehme an, ähnlich wird das jetzt laufen, dass wir nächstes Jahr Tesla oder irgendeine andere Firma sehen mit den Robotern und die werden dann dreimal im Kreis laufen, ein paar Boxen hochheben und vielleicht stellt man die wirklich an ein, zwei Fließbänder.
Ja.
Aber wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, vielleicht ist das günstiger in Amerika, aber im
Entwicklungsländern sind Menschen... Aber die indonesischen Kinder sind schon sehr, sehr billig, muss man sagen.
Ja. Also wenn wir ehrlich sind, Kapitalismus sucht sich die günstigste Möglichkeit und Menschen in manchen Regionen der Welt sind halt einfach sehr billig.
Ja.
Das ist nicht fair und sollte auch nicht so sein, aber so funktioniert leider unsere Welt.
Ja,
das ist. Und da sind diese Roboter bisher noch nicht konkurrenzfähig.
Aber macht es trotzdem dann umso spannender die Frage, wo würde man denn jetzt so einen Roboter einsetzen zum heutigen Standpunkt? Also tun wir mal so, als würde nächste Woche das Ding unveiled werden und ziemlich gut sozusagen funktionieren. Wo würde man das denn am besten einsetzen?
Es fällt mir schwer, einen Anwendungszweck zu finden.
Ja, mir nämlich auch, deswegen habe ich es gerade gefragt, Also so Sachen wie, wo du Menschen halt nicht benutzen kannst, wie jetzt dieses Beispiel irgendwie in den Atomreaktor, weil halt der organische Körper durch die radioaktiven Strahlen verseucht würde, wäre so ein Peak-Beispiel, aber das ist halt so ein Nischen.
Und da würde ich wahrscheinlich lieber den kleinen Vierbeinigen
benutzen. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Der fällt nicht so leicht um.
Ja, schwierig. Ja. Also je nachdem, wenn irgendeiner der Zuhörer in einer bestimmten Industrie arbeitet, und ihr irgendwo eine Stelle habt, wo Menschen motorisch nicht so anspruchsvolle Arbeiten übernehmen.
Vielleicht
Und die
sowas
werden auch
wie,
noch viel bezahlt.
vielleicht sowas wie, wir hatten in irgendeiner Folge mal gesagt, hatten wir über Hausbau gesprochen, da hattest du irgendwann gesagt, es wird natürlich auch irgendwann, als es darum ging, dass KI unsere Arbeitsplätze nimmt, habe ich dann irgendwie als Anwendungsfrage gemacht, ja, aber so physische, wie heißt das denn, physische Berufe, wie sowas wie Dachdecker oder so, wären ein Beispiel dafür, die KI nicht leicht verwenden kann. Das wäre doch ein ziemlich gutes Beispiel für jetzt so einen Roboter, so einen Allround-Roboter, weil halt einfach nicht jedes Haus gleich gebaut ist. Das heißt, so ein Roboter, der irgendwie wie so ein Kran funktioniert, weiß ich nicht, ob du den so gut damit für verwenden kannst,
ja,
um, weiß ich nicht, Solarzellen oder so zu montieren. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit.
Was da das Limit sein wird, ist, dass auf Dächer klettern und Schrauben anziehen und dergleichen so motorisch anspruchsvolle Aufgaben sind, dass unsere Robotik einfach noch nicht so weit ist.
Aber du müsstest
also auch
ja
nicht
nicht
in einem
alles,
Jahr.
Ja, du müsstest aber ja nicht alles mit menschlichem Formfaktor machen. Also beispielsweise könntest du ja das Schrauben anziehen, musst du ja nicht mit einer Hand machen, die einen Schraubenzieher hält und den mit aufwendiger Muskelsteuerung mehrere Gelenke die Hand dreht, sondern du kannst einfach einen Schraubenzieher da so dran packen. So. Und dann ging es ja nur darum, das Navigieren im menschlichen Formfaktor. Dass
ja, aber
das,
womit hält der Roboter dann die Solarplatte?
Mit
siehst
einer dritten
du einen
Arm.
Kannst du dir vorstellen, wie ein Tesla-Bot auf einer dünnen Leiter eine Solarplatte
ja,
an einem Gerüst hochträgt, dann übers Dach läuft und die montiert?
Ja, war ein dummes Beispiel, jetzt wo du es so sagst.
Das sehe ich nicht vor 2025 und das ist noch optimistisch.
Ja, nee, hast recht. Nee, gut, ja, es ist irgendwie undurchsichtig, so wie das momentan verwendet werden würde.
Ja, also ich glaube, das ist eine kleine Bubble. Also Boston Dynamics baut mit Sicherheit sehr beeindruckende Maschinen. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass die auch Anwendungszwecke finden, aber nicht kurzfristig und nur in sehr begrenzten Bereichen. Ich glaube nicht, dass da ein großer Markt ist. Also hier Elons Idee, dass bald jeder so einen Roboter bei sich zu Hause hat und der für uns bügelt. Nee.
Würde aber noch am meisten Sinn ergeben, obwohl, nee, würde nicht, vielleicht am meisten Sinn ergeben. Du hättest einen Roboter, einen Saugroboter, wie du ihn jetzt schon hast, dann hättest du einen Bügelroboter, wo du einfach deine Wäsche in so einen Kasten legst und der bügelt den für dich. Und dann hast du einen Roboter, der sich durchs Haus bewegen kann, über Treppen oder was weiß ich, irgendwelche anderen Sachen. Das wäre wahrscheinlich viel effizienter, als einen Roboter zu haben, der alles macht.
Ja, vielleicht, wenn er fähig ist, in so einem Wohngemeinschaft mit alten Menschen. So, der kann gleichzeitig Altenpfleger sein, der kann Hausarbeit übernehmen. Dann lohnt es sich vielleicht, aber auch nur, wenn das Ding 5.000, 6.000 Dollar kostet oder weniger. Weil ab dem Punkt kannst du wieder garantiert irgendeine ausländische Arbeitskraft finden, die schwarz arbeitet für Mindestlohn.
Aber das Schöne,
das,
an so einem Roboter,
so.
Das Schöne an so einem Roboter ist ja, dass er ja nicht wie ein Mensch Gehalt braucht, das du quasi permanent wie so ein Subscription-Modell bezahlen musst, sondern du kaufst es halt einmal so ein Ding, dann hat er vielleicht noch irgendwie Wartungskosten, aber dann hast du den ja erstmal.
Wartungskosten, Strom.
Ja, Strom, also ich glaube, Strom wird in Zukunft nicht mehr so ein großes Problem werden, wenn dann hoffentlich Energiewende und so weiter geklappt hat, dann wird Strom wahrscheinlich ein echt easy Ressource mit Photovoltaik überall und du hast dann, weiß ich nicht, weißt du, was ich meine? Strom-Omas.
Ja. Ich hoffe,
es muss ja auch, also es muss ja auch so funktionieren, weil wenn wir sehen ja mit KI und alles wird digital und alles braucht irgendwie Strom. Unsere gesamte Infrastruktur wird ja auf Strom basieren. Das heißt, es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit, als Strom so effizient, so günstig und so weit verfügbar wie möglich zu machen.
Das ist so faszinierend. Ich habe letztens gelesen, vor 70 Jahren haben nur knapp über 2 Milliarden Menschen gelebt.
Vor 70 Jahren, also
1950, 1960, so mit Dreh, haben etwas über 2 Milliarden Menschen gelebt.
Ja, ich meine, da hatten die ja auch gerade den Zweiten Weltkrieg hinter sich, da ist ja die Zahl wie ein bisschen runtergegangen, ne? Also nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich auch drastisch.
Nee, es ist nicht so drastisch runtergegangen.
Ja, 2 Milliarden, ja. Und jetzt sind wir bei 8. Sind wir eigentlich schon bei 8? Das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren wir noch bei 7 irgendwas. Wir sind bei,
also das ist natürlich nicht ganz genau, aber wir sind über 8.
Und die Prognosen, die sind ja echt rapide steigend.
Ja, ich glaube, die Zahlen sollen irgendwo bei 10 Milliarden stoppen. Unter der Voraussetzung, dass die Entwicklungsländer die Geburtenzahlen senken mit der Zeit. So, ich habe eine neue Leseempfehlung für die Zuhörer. Das werde ich auch bald auf die Website packen und vielleicht ein Buchreview schreiben. Das ist Die Physik des Bewusstseins über die Zukunft des Geistes. Also wie der Name sagt, es geht sehr viel um das menschliche Gehirn, wie man unsere Intelligenz steigern kann, wie wir denken und wie man das beeinflussen kann. Sehr interessantes Buch.
Muss ich mir mal anschaffen, ja.
Ich habe auch das Gefühl, die Neurobiologie und Machine Learning haben so eine natürliche Wechselwirkung, ähnlich wie Physik und Mathe. Wenn Mathematiker irgendeinen neuen Zusammenhang in der Mathematik finden, neue Gleichungen, die Phänomene beschreiben, dann passiert es relativ oft, dass Physiker das entweder anwenden können oder eine Analogie dazu in der Natur finden. Und andersrum passiert es auch relativ oft, dass physikalische Beobachtungen zu Entdeckungen in der Mathematik führen. Die bedingen sich so gegenseitig. Ich habe das Gefühl, es gibt einen ähnlichen Bezug in der Neurobiologie und Machine Learning, wo Fortschritte bei künstlicher Intelligenz dazu führen, dass wir die Denkprozesse besser verstehen und dann Parallelen in der Biologie finden und andersrum, dass wir biologische Prozesse uns angucken und als Inspiration nehmen für neue künstliche Intelligenzen.
Ein gutes Beispiel dafür ist ja, das habe ich auch schon mal, ich glaube jetzt in zwei Folgen sogar schon irgendwie mal als Beispiel angebracht, dass es irgendwann mal so ein Paper gab, wo im Prinzip zusammengefasst wurde, dass man eine KI darauf trainiert hat, menschliche Gehirnsignale auszulesen, was ja bislang irgendwie nicht so recht möglich war, aber man hat einfach der KI gesagt, guck dir mal die ganzen Gehirnsignale an, die wir so mit unseren Sonden messen können und wir sagen dir jetzt, der Mensch schaut sich gerade das Bild an und schau mir dir mal die Gehirnströme an und trainier mal darauf jetzt, ob du rausfindest, welche Areale im Gehirn oder welche Gehirnströme jetzt wie irgendwie zum Bild beitragen. Und am Ende kamen tatsächlich Bilder raus, die KI dann ausgelesen hat, die wirklich erstaunlich ähnlich dem Bild ähnlich waren dem Bild, das der Mensch gesehen hat. Und dann haben die eben auch geschlussfolgert daraus, wie bestimmte Gehirnareale wie zu der Vorstellung eines Bildes oder sozusagen zu der Visualisierung von etwas im Gehirn beitragen. Und das ist sozusagen das Peak-Beispiel, dass man einfach die KI als Werkzeug nimmt, um etwas über das Gehirn herauszufinden.
Ja, oder in die andere Richtung, die Modelle, die Convolutional Neural Networks, die wir verwenden für Bilderkennung, um Bilder in Teile zu zerlegen und Objekte zu erkennen. Die Architektur und die trainierten Gewichte und ja die Struktur des Modells ist sehr ähnlich, fast identisch zu der neuronalen Struktur, die die Daten aus unserem Sehnerv in unserem Gehirn verarbeitet. Und es wurden auch Parallelen gefunden zwischen GPT-3, 4, also den großen Language Models, und dem menschlichen Sprachzentrum.
Krass.
Also in dem Moment, wo wir anfangen, so menschliche Fähigkeiten zu approximieren durch Training, approximieren wir praktisch das menschliche Gehirn.
Bis man dann irgendwann sowas wie eine AGI hat, die dann irgendwann sogar das ganze menschliche Gehirn in irgendeiner Weise wiedergibt. Das wäre natürlich übel cool. Da
habe ich auch drüber nachgedacht, wenn wir so die einzelnen Teile trainieren könnten, ob wir die dann auch so zusammenbauen könnten. Ja. Aber manche Teile des menschlichen Gehirns sind recht schwierig zu trainieren, zum Beispiel den Hippocampus. Wie willst du den trainieren? Was sind Trainingsdaten dafür?
Hippocampus war für Hormonausschüttung zuständig?
Nee,
oder?
Hippocampus ist zum Teil für Erinnerungsbildung da. Da gehen praktisch die gesamten Sinneswahrnehmungen durch und werden dann zu Erinnerungen verarbeitet. Ist auf jeden Fall ein sehr zentraler Teil. Und es ist nicht ganz klar, was Input und Output sein sollte. Oder wie man das nützlich trainieren könnte. Hat auch erstmal keinen direkten Verwendungszweck.
Aber wäre krass, wenn es wirklich so in die Richtung geht, dass du halt dadurch, dass du KIs so dezidiert ein Language Model hast, ein Bildgenerierungs- oder Bild, weiß nicht, Analyse-Model hast und dann irgendwie herausfindest, wie die Strukturen der analytischen Fähigkeiten dieser KIs sind und das irgendwie auf menschliche und organische Materie zurückführen kannst, dass du dann halt wirklich hingehen kannst und sagen, weiß ich nicht, wird mit Chip Y wird ihre ihre Bilderkennungsfähigkeit um 20% gesteigert. Dann baust du dir so einen Chip ein, der dann, oder als Language Model, sagen wir so als Language Model, du baust dir halt so einen Chip ein und weil die Architektur halt perfekt auf das menschliche Gehirn zugeschnitten ist, würden einfach nur Signale, die sonst eben an das Sprachzentrum meines normalen Gehirnes gesendet werden, werden zusätzlich auch noch an diesen Chip, diesen Language Model, GPT-6 dann, sagen wir mal, gesendet und der sendet dann, weiß nicht, verarbeitet das dann und sendet die dann wieder in mein Gehirn zurück und dann kann ich sprechen und das führt dann dazu, dass ich halt einfach dann mit einem Update so alle Sprachen kann. So. Oder ich kann
mit einem Update. Das führt aber auch dazu, dass du nicht mehr weißt, was du redest. Also ich glaube, das ist gar nicht so ungefährlich.
Wieso? Weiß ich nicht mehr, was ich rede, weil du willst sagen, diese Transformer-KIs, dass sie nur sozusagen einen Way haben, einen.
Nee, wenn GPT-6 die Sprache in deinem Sprachzentrum produziert, dann redest du und erst wenn du anfängst zu reden, hörst du, was du sprichst, weil der Text aus dem Modell kommt. Also das ist, da musst du vorsichtig sein.
Also das wäre halt jetzt ein Beispiel, wenn wirklich das Modell direkt das sozusagen in vorgefertigtem Inhalt an meine Stimmlippen irgendwie weitergeben würde. Aber ich würde mir das halt so vorstellen, dass so der Inhalt verarbeitet wird und dann trotzdem aber sozusagen mein Gehirn noch die Prozesse durchläuft, das in Worte zu fassen, in Stimmlagen umzumünzen, in Lautstärke, in Artikulation und weißt du schon. Und das ist dann ja, halt, also weißt du schon, das Best-Case-Szenario.
Du denkst doch nicht aktiv darüber nach, wie du deine Lippen bewegst. Also wenn du redest, ist der Teil, der den Text erzeugt, das Sprachzentrum.
Ja, aber ich denke auch nicht.
Das Sprachzentrum wäre dann ersetzt.
Das ist richtig, aber ich denke ja auch nicht aktiv darüber nach, was ich nachdenken würde, sondern die Gedanken, also wenn ich das beurteilen kann, könnten meine Gedanken in jedem Moment auch von irgendeinem Chip kommen, der in meinem Gehirn ist und Gedanken produziert. So, das kann ich halt nicht ausschließen. So. Und wenn du dir das halt so vorstellst, dass es halt geil wäre in der Zukunft, dann wäre es halt auch so, dass du halt einfach nur dein Bewusstsein so erweitert, nee, also sogar dein Unterbewusstsein erweitert werden würde, sodass du halt einfach so random dann alle Sprachen kannst mit einem Update. Aber auch nur mit dem Subscription-Modell.
Sehr vorsichtig sein.
Ja,
ich glaube,
es ist weit
da aus dem Fenster gelegt. Sehr schnell sehr wenig von seiner Persönlichkeit behalten. Da gibt es sehr faszinierende Dinge, die mit dem menschlichen Gehirn passieren können. Es gibt mehrere Fälle von Patienten, wo die Gehirnhälften getrennt wurden.
Physisch getrennt, oder was?
Genau, die sind verbunden über einen praktisch kleinen Draht in der Mitte. Und der kann getrennt werden.
Und die Gehirnhälften sind nur über eine kleine Verbindung wirklich verbunden?
Ja. Und die können unabhängig voneinander funktionieren und steuern auch einzelne Teile von deinem Körper. Ja. Das heißt, die Gehirnhälfte mit dem Sprachzentrum kann dann weiter reden. Aber es kann passieren, dass zum Beispiel deine andere Hand was komplett anderes möchte und dann musst du mit deiner einen Hand kämpfen oder deine eine Gehirnhälfte kann irgendwie nicht leiden, aber kann das nicht sagen, weil es das Sprachzentrum nicht hat und will die Person dann einfach schlagen.
Also du willst sagen, in dem Beispiel mit dem eingebauten Chip läuft dein Abonnement aus und dann musst du alle 30 Minuten einmal einen Werbesatz aufsagen. Und kannst aber nichts dagegen unternehmen. Dieser Satz wurde gesponsert von Meta, die neue Meta-Quest jetzt im Shop verfügbar. Ja, es
überhaupt
ist
nicht dystopisch.
Es ist natürlich sehr, sehr Zukunftsmalerei. Aber ich stelle mir halt nur mal so vor, es heißt ja Words of the Future, dieser Podcast, nicht umsonst. Und es ist ja durchaus vorstellbar, dass so etwas, also natürlich kann es scheiße sein, dass du dann irgendwie nicht weißt, was du redest, bevor du es aussprichst, aber ich habe natürlich den Zuversicht, dass das in Zukunft auch dann schlau entwickelt wird und schlau umgesetzt wird und dass sowas möglich werden könnte, vielleicht. Dieser Satz wurde gesponsert von Google, der neue Google Pixel 4 Watts. Jetzt erhältlich.
Also physikalisch ist wahrscheinlich sehr viel davon möglich. Ist wahrscheinlich noch ein bisschen weiter weg und auch nicht so einfach, aber die Leute haben schon sehr viel früher versucht, Gedanken zu manipulieren, Leute Sachen sagen zu lassen.
Ja, aber haben sie nicht geschafft. Also das ist jetzt, so wie ich das mitbekommen habe, mit KI, das erste Mal, dass man wirklich Gehirnsignale, also inhaltsvoll auslesen konnte, in diesem Beispiel, wo die wirklich da Bilder generiert haben. Und es wird ja in Zukunft nur besser, weil KIs dann plötzlich die Entwicklung auch übernehmen. Also bislang ist es so, Menschen entwickeln eine KI, die für etwas da ist, aber wenn die KI halt erstmal gut genug ist, dann sagst der KI, entwickel mir doch mal das und das und entwickelt dir was Geiles. Und dann wird es halt
verrückt,
krass so.
Singularität. Das ist verrückt, wie viel Geld die CIA im Kalten Krieg für sowas ausgegeben hat oder hätte.
Ja, das, ja, also das ist natürlich so auf politischer Ebene, was Macht angeht, wenn du so etwas besitzt, ist schon sehr, sehr krass, ja.
Also Kriege können schon Geld für großen Schwachsinn locker machen.
Das ist wahr.
Das ist verrückt, was die CIA damals alles gefördert hat, weil sie geglaubt haben, dass die Sowjetunion in der Lage wäre, irgendwie Gedanken zu manipulieren oder Gehirnwäsche zu machen.
Ja, also Gehirnwäsche kannst du sicherlich machen und konntest du auch schon bestimmt, also selbst im Nationalsozialismus haben die das ja erfolgreich hinbekommen. Also es ist nur die Frage, wie, in welchem Ausmaß man redet und mit welchen Mitteln.
Ja, es ist halt nicht dauerhaft. Und die CIA hat zum Teil auch für echt Schwachsinn Geld ausgegeben. Die haben natürlich an so Sachen gearbeitet wie Wahrheitsserum, aber die haben auch an so Schwachsinn, also die haben wirklich Geld in Zeug gesteckt, wie können wir mit Radiowellen das Gehirn von Leuten dazu bringen, bestimmte Sachen zu sagen. Die haben sogar Geld für Wahrsager und so einen Scheiß
Ja,
ausgegeben.
aber jetzt mal überlegen. Also die Idee mit den Radiosignalen ist jetzt ja nicht so weit hergeholt, wenn du dir überlegst, dass im Prinzip das menschliche Gehirn ja nur funktioniert auf Basis von elektrostatischen Signalen und dass Radiowellen ja nichts anderes sind als Energie in irgendeiner anderen Form, die, wenn du es richtig machst, sicherlich auch irgendwie die Gehirnaktivität beeinflussen können. Die waren halt nur nicht
Das
schlau
Einzige,
genug.
was du mit Radiowellen schaffst, ist, dass eine Person Kopfschmerzen bekommt.
Ja,
Das
okay,
auch
dann.
nur bei sehr großen Mengen.
Okay, aber
Also.
also generell dann halt sagen wir elektromagnetischen Wellen. Das muss ja nicht im Radiofrequenz sein, es geht ja nur darum, wie groß die Wellenlänge dann ist.
Ich kann dir versprechen, dass es niemals möglich sein wird, dass jemand aus der Ferne per kabelloser Übertragung
Sicher.
dir sagen kann, was du sagen sollst.
Müssen wir wieder eine Umfrage machen, Max?
Nee, da müssen wir keine Umfrage
Na
machen, das
gut,
ist einfach biologisch unmöglich.
also ich weiß ja nicht so, wenn das ist
Also wenn du
halt
einen Chip im
ist.
Kopf hast, klar, garantiert machbar,
Ja.
aber wenn
Ja, okay.
dein rein biologisches Gehirn Wellen, elektromagnetische Wellen von außerhalb bekommt,
Ja, weil ich
nee.
glaube, ja, ich würde dir zustimmen, aber auch nur, weil ich glaube, dass du es nicht zielgenau sozusagen, also könntest da nicht wirklich präzise etwas hervorbringen. Aber was ich durchaus glauben könnte, ist, dass es sozusagen so Gehirnjammer geben könnte, wo du halt irgendwie elektromagnetische Wellen aussendest, die dann komplett das Hören sozusagen verrückt spielen lassen, weil die elektrischen
Das nennt man
Signale im Gehirn.
Elektroschocker.
Ja, genau, im Prinzip ein Elektroschocker, nur ohne dass er dich berührt, so nach dem Motto. Stimmt, gibt's
Ja.
ja eigentlich sogar schon. Ja, aber es ist eigentlich Schwachsinn. Also ja, das Thema braucht man nicht
Ich
weiter
wünschte, wir
diskutieren.
könnten uns biologisch intelligenter machen.
Geht doch vielleicht. Also okay, biologisch vielleicht nicht, aber.
Das ist auch, Menschen wollen ja immer länger leben, aber wenn es wirklich darum geht, länger zu leben, sind die meisten Menschen dann doch zu bequem dafür.
Ja, weil es, also ich nehme an, weil es jetzt heutzutage länger leben noch nicht weit genug gedacht ist. Also wenn wir halt länger leben, dann heißt das im Prinzip nur so den Decay-Prozess zu verlängern. Also weil der biologische Körper, der ist ja eben nicht darauf ausgelegt, zum jetzigen Standpunkt irgendwie recht alt zu werden. Und dann nimmt halt eben die Fähigkeit ab, sich zu bewegen, es nimmt die Fähigkeit zu denken ab, es nimmt dem halt alle möglichen Fähigkeiten ab, sodass es dann echt nicht mehr schön ist, lange zu leben, auch wenn du einfach die reine numerische Zahl dann eben hochtreiben kannst. Aber stell dir mal vor, du
Kennst
könntest den
du
biologischen Alterungsprozess in die Länge ziehen. Dass wirklich das.
diesen Milliardär, diesen 40-Jährigen, der sein Geld da rein investiert, jung zu bleiben?
Nee.
Der wird mir
Prinz
in letzter Zeit
Markus.
permanent auf YouTube vorgeschlagen.
Weißt du, wie der heißt?
Oh. Der hat auch so einen Peterson, aber nicht Peterson, sondern so einen ähnlichen Namen.
Ich frage einfach mal Bing, Copilot, ne? Dafür sind wir
Ja,
doch
such
hier.
mal, ich erzähle weiter. Was der macht ist, also basically zu 50% ernährt er sich von Pillen. Der hat sehr viel Geld in Ärzte und Studien investiert, die ihm zeigen, was in welchen Mengen sein Körper braucht. Dann macht er allen möglichen anderen Schwachsinn. Aber im Prinzip ist er von morgens bis abends damit beschäftigt, jung zu bleiben. Und das ist furchtbar nervig und garantiert furchtbar teuer. Er macht sein ganzes Leben lang nichts anderes, außer Sport, Pillen nehmen und irgendwelche Geräte benutzen. Aber man muss sagen, der ist 40 und der sieht aus wie 20.
Ich habe hier, es gibt, also ich habe jetzt gerade mal Bing, die KI von Bing, den Bing Copilot hier gefragt, wie heißt dieser eine Milliardär, der viel Geld investiert, um jung zu bleiben? Und ich kriege als Antwort, es gibt mehrere Milliardäre, die in Anti-Aging-Technologien investieren. Einer von ihnen ist das der stimmt. 45-jährige Softwareentwickler und Multimillionär, der jedes Jahr 2 Millionen Dollar ausgibt, um jünger auszusehen. Leider habe ich keine weiteren Informationen, bla bla bla, aber jetzt gucke ich mal hier die Quelle an.
Ich meine, das ist der Typ.
Kriege ich irgendwo einen Namen mal? Hier wird immer nur von dem Milliardär gesprochen.
Ja, das ist auch ein ganz komischer Kauz. Also wenn man sich den anguckt, ist schon ein bisschen komisch. Aber man muss sagen, scheint zu funktionieren. Und ich kann mir vorstellen, wenn er so weitermacht und weiter so viel Geld ausgibt und ein bisschen Glück hat.
Brian Johnson.
Ja, genau, Johnson. So ein Brian klassischer Johnson. Amerikanischer Name. Wenn er so weitermacht, kann ich mir vorstellen, dass der ewig lebt.
Ewig?
Ja. Ich glaube, der erreicht Escape Velocity.
Okay, aber dann, ich nehme doch mal an, weil du gehst dann in deinem Beispiel davon aus, dass er jetzt in den nächsten Jahrzehnten dann auch auf Technologien, auf noch Technologien, die es jetzt noch nicht gibt, zurückgreifen wird. Weil also nach jetzigem Medizinstand wird das nicht sehen.
Aktuelle Medizin nutzen. Also solange der reich bleibt, und weiter so viel Zeit und Geld da rein investiert, kann ich mir das gut vorstellen. Also wenn es einer schafft, dann wahrscheinlich der.
Brian Johnson, wie alt ist der? Was stand denn hier? 40?
Das Problem ist, die meisten Leute wollen nicht um jeden Preis ewig leben. Die meisten Leute wollen ihr Leben genießen und das möglichst lange.
Ja, das ist wohl wahr.
Und wenn ihr wirklich lange leben wollt, dann hört auf zu rauchen, zu trinken, Haribo zu essen und Fertigprodukte von Rewe zu kaufen.
Und macht einfach genug Sport, aber nicht zu viel.
Und macht jeden Tag Sport, hört auf Limo zu trinken, und geht raus aus der Sonne und habt einfach gar keinen Spaß in eurem Leben. Aber hey, ihr lebt richtig lange.
Kostenlose Anti-Aging-Tipps mit Max Cannon.
Ihr müsst demnächst immer
auch als Blogpost verfügbar. Der 45-Jährige. Ja, also es ist krass. Ich habe mir gerade Bilder von ihm angeguckt. Der sieht tatsächlich, erinnert mich so ein bisschen an, ja, an wen erinnert er mich? Ich habe leider jetzt gerade den Namen
nicht. Der sieht schon ein bisschen gruselig aus, oder?
Es gibt manche Bilder, wo er gruselig aussieht, aber er sieht tatsächlich nicht aus wie 45, muss ich schon gestehen, ja.
Also, wenn es euch interessiert, schaue ich den Typen gerne an. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jede Pille, die er verkauft, kaufen wollen würde. Muss man ja auch ein bisschen beachten, dass jeder Körper ein bisschen anders ist.
Hm.
Und der versucht garantiert auch damit Geld zu machen.
Ja. Ja, aber faszinierend, du. Das.
Ja. Also, jeder, der reich ist, also viele, die reich sind, versuchen ja länger zu leben. Es gibt ja einen Grund, warum Bezos und Tim Cook auch? Ah, ich bin mir gar nicht sicher. Aber Bezos auf jeden Fall, die investieren so viel Geld in Firmen, die an Anti-Aging arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass da in den nächsten Jahren sehr viele Fortschritte gemacht werden, dass wir sehr viele Alterungsprozesse stoppen, verlangsamen oder zumindest Symptome kurieren können.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass das, selbst wenn es günstig wäre, für die breite Masse interessant wäre, wenn man dafür auf andere Dinge verzichten müsste.
Es macht ja auch um zu dem Thema, das du gerade eben mal kurz angeschnitten hattest, mit der Weltbevölkerung, aber auch ist es ja sogar kontraproduktiv, weil wenn die Weltbevölkerung weiter wächst, haben wir jetzt schon ein Problem, die Ressourcen auf der Erde irgendwie gerecht zu verteilen. Wenn jetzt auch die Leute dann nicht mehr sterben, sondern die breite Masse einfach ewig leben kann, dann haben wir wirklich ein Problem. Weil das kommt,
aber sind wir mal ganz ehrlich, 90% der Weltbevölkerung hat keinen Zugang zu anständiger medizinischer Versorgung.
Ja,
also solange das Problem nicht behoben ist.
Aber wenn du sagst breite Masse, dann habe ich mir halt vorgestellt, dass halt wirklich dann die größten Teile der westlichen Staaten, der westlichen Welt eben dazu Zugriff hätten. Dann wäre es aber auch schon, ich meine, es wäre jetzt kein unsignifikanter Teil der Weltbevölkerung, die dann einfach nicht mehr stirbt und aber weiter trotzdem Kinder bekommt.
Also ich glaube, Anti-Aging und jung bleiben wird sehr lange eine Frage von sehr viel Geld und sehr viel Disziplin sein.
Kann man nur hoffen, dass da in diesem Anti-Aging, in der Entwicklung oder in dem Research, der da finanziert wird, weil das ja auch in medizinische Bereiche geht, dass da auch so kollateralmäßig einfach allgemein ziemlich nutzbare medizinische Entwicklungen bei rumspringen, die dann auch mal, weiß ich nicht, was besser was nützbarer sind, als einfach nur alter zu werden. Das wäre natürlich schön.
Der Traum wäre dann die Wunderpille, womit du weiterhin alles fressen kannst, machen kannst, was du willst, und die Pille macht deinen Körper immer wieder heil.
Ja, das ist ja natürlich. Ich weiß nicht, super. Ob das so wunderhaft wäre, ja.
Würden Leute wieder anfangen zu rauchen und wie verrückt zu trinken und zu wenig Schlaf bekommen und sie würden essen, was sie wollen. Ach, ja. Menschen.
Die Zukunft ist wie immer, wieder am Ende dieses Podcasts, eine schöne, schöne Aussicht
apropos
auf die Zukunft.
Apropos Menschen, vor kurzem wurde das erste Mal aus Stammzellen ein Embryo erzeugt, also aus menschlichen Stammzellen, ohne Spermien oder Eier.
Oho, oho.
Die das Menschen ist auch aus Brutkasten. Ja, sie mussten es nach 14 Tagen wegwerfen, weil sonst wären irgendwelche Ethikkommissionen gekommen. Aber dass es möglich ist, ist ja schon mal interessant.
Die Ethikkommission, die haben genauso wie Bakterien auf dem Boden, so die 3-Sekunden-Regel haben, haben die Ethikkommission eine 14-Tage-Regel. Du hast zwar im Leben gemacht, aber okay, ersten 14 Tage sind kostenlos. Danach wird es schwierig.
Ja. Dann bewegen wir uns in dieselbe Richtung wie dieses Neuromorphic Computing, wo du menschliche Gehirnzellen ranzüchtest für Computeraufgaben. Du musst dir auch überlegen, wie groß darf ich den Klumpen machen, bevor das einfach die moderne Sklaverei wird.
Ist denn diese Gehirnzellen, funktionieren die denn genauso wie, funktionieren die denn in binär? Also hast du dann einfach Gehirnzellen, die sozusagen in Computersprache rechnen können oder worauf läuft es hinaus?
Nee. Also die funktionieren eher wie ein menschliches Gehirn und du musst dann die Signale auswerten.
Das weiß ich gar nicht.
Ja, du hast Synapsen und deine Zellen und die breiten sich dann aus und verbinden sich miteinander und schicken sich gegenseitig elektrische Signale. Und wenn in einer Zelle so ein bestimmter Spannungsmaß erreicht wird, feuert die Zelle selber und schickt selber Signale weiter. Also grob zusammengefasst. Ich bin jetzt kein Neurobiologe.
Ja. Weil ich habe nämlich, also was ich nämlich immer mal wieder mitbekommen habe, ist, dass man jetzt gerade so an die physikalischen Grenzen stößt, des, was mit binären Rechnungen eben oder Rechenprozessen möglich ist und dass deswegen mit Hochdruck an so Quantenmechaniken oder Quantencomputern geforscht wird, weil dann man nämlich mit auf einen Schlag eine andere Rechenarchitektur hat, wo nicht mehr ein Bit sozusagen entweder an und aus, also im Prinzip zwei Stati haben kann, Status. Starten,
ja.
Sondern dass du halt irgendwie einen Quant hast, der dann sozusagen in einem Gradienten von Staaten sich bewegen kann und dann entweder. Ja, genau. Und dass deswegen dann viel, viel komplexere Rechenprozesse möglich sind.
Das ist eine schöne Überleitung. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Intel hat ihren 12-Qubit-Quantenchip jetzt angekündigt.
Als hätte ich es gewusst, du.
Ja, Quantencomputer habe ich meine Facharbeit drüber geschrieben, was man damit machen kann. Das wahrscheinlich Interessanteste für uns aktuell ist, dass die Gefahr besteht, dass asynchrone Verschlüsselungsverfahren damit geknackt werden können.
Mhm. Ja, diese SHA-265 oder was? Diese
RSA-Verfahren nennt man das. Oder Hash-Funktionen auch.
Ja.
Das ist so dumm. Die Leute fangen jetzt schon an quantensicheren Verschlüsselungsverfahren zu arbeiten, was ja sinnvoll ist, dass man das vorher macht.
Ist es? Ja, das stimmt.
Und mittlerweile sind auch die meisten Kommunikationswege quantensicher. Aber was die meisten Regierungen gemacht haben, die haben über Jahrzehnte Daten abgefangen, die sie nicht entschlüsseln konnten und die gespeichert. Und die warten darauf, dass die Rechner gut genug werden, um sie zu knacken. Das heißt, die USA hat Terabyte an Daten von Russland und Russland hat Terabyte an Daten von den USA und die warten einfach nur darauf, dass Rechner gut genug werden, diese Daten zu entschlüsseln, in der Hoffnung, dass die Daten dann noch relevant sind.
Das nenne ich mal ein diszipliniertes und langatmiges Spionageprozess, du. Also ja,
Props an die. Das ist tatsächlich eine der größten Sorgen in diesem Komplex Quantenkryptographie.
Ja, mit dem ich habe da aber immer gedacht, das ist doch eigentlich, ist diese Sorge doch nur so bedingt nachvollziehbar, weil klar, in dem Übergangsprozess, also wenn der Erste sozusagen Zugriff auf so einen Quantencomputer hat und anfängt damit so Sachen zu machen, dann ist das natürlich ziemlich scheiße. Aber wenn du einen Quantencomputer hast, dann kannst du doch auch mit einem Quantencomputer eine Verschlüsselungsmethode einführen, weil sie von einem Quantencomputer verschlüsselt wurde, so auch dann eben für einen Quantencomputer schwerer zu entschlüsseln.
Du kannst auch mit normalen Computern Daten so verschlüsseln, dass Quantencomputer sie nicht knacken können. Ja, okay. Muss einfach nur andere Algorithmen entwickeln und die wurden schon entwickelt.
Ja, okay, perfekt. Ja, guck mal, das ist das erste Mal, dass wir, glaube ich, auf einer positiven Endnotiz enden. Genau mit dem Schlag der 60. Minute hier gerade.
Ja, schönes Ende.
Ja.
Quantencomputer.
Diesmal keine Umfrage. Übrigens noch, wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, da gab es eine große Debatte über die Zukunftsvisionen von uns beiden und da gibt es eine Umfrage, an der ihr gerne teilnehmen könnt. Vielleicht besprechen wir die dann in einer der nächsten, entweder Folge 11 oder 12 und guckt nochmal, was draus geworden ist. Und ihr könnt euch auch gerne Kommentare schreiben auf Max Blogposts antworten oder wo man auch immer bei dir Kommentare abgeben kann und mal eure
lustiges Beispiel für Algorithmen, die nach einer Zeit geknackt wurden. Von EA Sports, Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde. Eins meiner Lieblingsspiele aus meiner Kindheit. Brauchte man damals noch diese Aktivierungskeys mit der CD.
Ja.
Yeah. Die Aktivierungskeys werden von einer Hash-Funktion erzeugt, die damals sicher war. Ja, wenn ihr jetzt auf YouTube geht und danach sucht, findet ihr Videos und im Video alle möglichen Aktivierungskeys für das Spiel in einem Video runterlaufen. Könnt ihr das Video irgendwann pausieren und einen Code nehmen und den eingeben, das klappt. Weil die Rechner mittlerweile so stark sind, dass man die Hash-Funktion ohne Probleme knacken kann.
Lol, okay. Das ist natürlich lustig. Schade für EA, aber wenn es eine Firma verdient hat, ausgenommen zu werden, dann ist es ja wohl die. Deswegen ist das auch wieder kein...
Wird nicht mehr verkauft, das Spiel.
Ja.
Na gut, dann... Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Folge nennen soll.
Folge 10, irgendwie alles.
Ja, so, dann bis zum nächsten Mal und bye bye.
Bye bye, bis zum nächsten Mal.